begrüße Sie an diesem fünften Sonntag nach Trinitatis mit dem Spruch für die kommende Woche. Er steht im Epheserbrief 2, Vers 8. Aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Schön, dass Sie zu diesem Gottesdienst gekommen sind. Lassen Sie uns mit unseren Liedern und Gebeten Gott loben und preisen. Und das wollen wir jetzt tun mit dem ersten angeschlagenen Lied, 243. Kyrie eleison. Christi eleison. Kyrie eleison. Ehre sei Gott in der Höhe. Himmlischer Vater, sende uns deinen Geist, den Geist der Wahrheit und des Friedens, dass er uns in aller Wahrheit leite und im Frieden und den Frieden bewahre. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist verherrlicht wird in Ewigkeit. Amen.
Die Epistel für diesen Sonntag steht im ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im ersten Kapitel. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Worte der Heiligen Schrift. Das Evangelium steht bei Lukas im 5. Kapitel. Es begab sich, als sich die Menge zu Jesus drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth, und er sah zwei Boote am Ufer liegen, Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Nachdem wir Gottes Wort gehört haben, wollen wir nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Yeah.
Gnade sei mit uns und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Diese Aussage wird uns in der kommenden Woche als Wochenspruch begleiten. Man muss schon manchmal staunen, was Gott macht, damit wir selig werden, aus Gnade. In der Apostelgeschichte 8, ab dem Vers 26, da wird uns von einem Finanzminister berichtet, der unterwegs war zu Gott in sein Heiligtum nach Jerusalem. Die Geschichte, die uns da berichtet wird, hat einen interessanten Einstieg. Ich möchte ihn uns mal lesen. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin, und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer, ein Mächtiger am Hof der Kantake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinen Wagen. Liebe Geschwister, die Kutsche des Kämmerers näherte sich dem Stadttor von Jerusalem. Der Trubel wird leiser. Er war also bereits wieder auf seiner Heimreise nach Äthiopien. So circa 2300 Kilometer lagen jetzt vor ihm. Wie kommt ein Finanzminister dazu, in Jerusalem anzubeten? Der Finanzminister hat möglicherweise über seine internationalen Kontakte zu anderen Völkern viele Religionen und Götter kennengelernt. Über jüdische Handelsreisende, mit denen er Geschäfte machte, erfuhr er sicherlich etwas über ihren Gott, den einzig wahren Gott, wie es ja jede Religion behauptet, und seine guten Ordnungen für die Menschen. Diese Ordnungen Gottes könnten ihn neugierig gemacht haben oder sogar überzeugt haben, dass sie gut sind. Zum Beispiel Zinsen auf geliehenes Geld zu nehmen, war in Israel per Gesetz verboten. Wenn der Geld besitzt und nur es verleiht, mehr verdient als der arbeitet, kann das ein Land wirtschaftlich in eine Schieflage bringen. Wenn Banken dominieren alles und nicht mehr das produzierende Gewerk, dann geht der Wohlstand eines Volkes meistens zugrunde. Gott ordnete auch in Jerusalem an, dass Schulden im Erlassjahr erlassen werden mussten. Eigentum an Boden und an dem, was man vererbt bekam, musste zurückgegeben werden, damit sich Arbeit lohnt und man nicht nur für Kredite oder Schulden arbeitet. Liebe Geschwister, wollte sich der Finanzminister diese guten Ordnungen Gottes im Heiligen Land ansehen und Gott anbeten? Das macht man doch nur, wenn man sehr hohe Erwartungen daran hat. Und hatte der Finanzminister Gott gefunden, den er suchte? Von keinem großen Erlebnis im Tempel oder in einer Synagoge wird uns hier in der Geschichte berichtet. Dabei war er doch diesen weiten Weg extra nach Jerusalem gefahren, um diesen einzigartigen, wahren Gott und seinen wunderbaren Tempel zu besichtigen. Gibt es diesen unsichtbaren Gott denn? Auf jeden Fall lesen wir dann ab dem Vers 28, nun zog er wieder heim und saß auf seinen Wagen und las den Propheten Jesaja. Kurz nach der Stadt, recht gelangweilt, begann er in dieser Rolle des Jesajas leise zu lesen. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Nachdem er ein Kapitel gelesen hatte, legte er vielleicht die Rolle weg und schaute sich die Landschaft an. Die Landschaft war kurz nach Jerusalem öde und staubig. Vielleicht war seine Stimmung an diesem Punkt, an einem Nullpunkt angekommen. Es gab auch nichts Ablenkendes zu beobachten. Das laute Rattern der Räder des Wagens war monoton und nervig. Er nahm diese Rolle des Jesajas wieder und las ab dem nächsten Kapitel. Nach einiger Zeit begann er sicherlich laut zu lesen. Er wollte sich dadurch besser auf den Text konzentrieren und von dem monotonen Geräusch der Räder ablenken. So allein in der Wüste konnte er ja tun und lassen, was er wollte. Aus irgendeinem Grund las er eben laut diese Geschichte oder diese Rolle des Jesajas und lauschte sicherlich dabei auch seinen eigenen gesprochenen Worten. Wissen Sie, eigentlich wollte er mit seinem Glauben, mit seiner Frömmigkeit niemand stören, aber hier draußen konnte er ja tun und lassen, was er wollte. Vertieft in das laute Lesen der Jesaja-Rolle, kurz vor dem Ende des Jesaja-Buches angekommen, im Kapitel 53, geschah dann das Unerwartete. Hier in der Wüste vernimmt er die Frage: Verstehst du, was du liest? Es ist nicht Gott, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut, der zufällig hier entlangläuft. Erstaunt nur, dass man ihn nicht kommen gesehen hat. Ist er angeflogen oder hinter irgendeinem Stein hervorgestiegen? Die Bibel berichtet uns das jedenfalls so. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin, halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du, was du liest? Es gibt nichts Schöneres, als in der größten Langeweile, in der Wüste des Lebens, vielleicht am Krankenbett, im Krankenbett liegend oder allein zu Hause zu sein, eine freundliche Stimme zu hören. Es braucht da kein Einsamkeitsministerium, wie es in England ist, sondern es braucht einfach Menschen, die einen ansprechen und mit einem reden. Als erstes antwortet er ihm und auf seine Frage, und so lesen wir es dann im 31. Kapitel, jener antwortete: Wie könnte ich es, wenn mich niemand anleitet? Und er bat Philippus einzusteigen und neben ihm Platz zu nehmen. Er lud also den Wanderer in seine Kutsche ein und hoffte auf ein nettes Gespräch. Noch einmal in aller Ruhe wiederholte er den nicht verstandenen Text. Im Vers 32 geht es dann weiter. Der Abschnitt der Schrift, die er las, lautete: Wie ein Schaf wurde er zum Schlachter geführt und wie ein Lamm, das verstummte, wenn man es schert, so tat er seinen Mund nicht auf. In der Erniedrigung wurde seine Verurteilung aufgehoben, seine Nachkommen, wer kann sie zählen, denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Er hatte jetzt keine Ahnung, dass eine lange Predigt folgen sollte, nachdem er zugegeben hatte, nichts verstanden zu haben. Philippus war ja damals nicht in der Kirche von Sosa, wo man besser mit seiner Predigt nach 20 Minuten aufhört. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesen Worten der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Philippus begann also mit den Worten aus Jesaja 53. Ich habe mal in meiner Bibel nachgeschaut, das ist die Seite 744. Und er predigte das Evangelium. Das hört bei mir auf der Seite 1061. Also die Predigt ging so etwa über 300 Seiten. Aber sicherlich verflog die Zeit in Windeseile. Er hörte ja viel Neues und auch Gutes. Wenn jemand von uns mal wieder nicht alles versteht, dann empfehle ich immer wieder, sich eine Bibelstunde zu suchen. Die gibt es ja in jedem Ort oder einen Hauskreis. Bei so einer Predigt wie der heutigen, da wird man ja seine Fragen nicht los. Aber es ist wichtig, dass wir über unseren Glauben ins Gespräch kommen, dass wir hören, wie ein anderer glaubt und was er erlebt hat. Und wir haben ja diese Zusage von Gott: Wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Ich erlebe das persönlich immer wieder. Ich studiere gern für mich selber. Und alles, was Naturwissenschaften ist oder so, da brauche ich auch keinen, der mir reinredet. Aber Gottes Wort, das erschließt sich mir meistens erst, wenn ich mit anderen darüber rede. Ich brauche die Gemeinschaft, das Reden über den Text und die Erfahrungen der anderen über ihren Glauben. Nach Abschluss dieses Glaubenskurses stand für den Finanzminister jedenfalls fest, jetzt will ich mich taufen lassen. Ihm war klar, mein Verstand kann diesen großen Gott in seinem Handeln nicht fassen. Aber nach dem Schriftstudium wollte er jetzt alles festmachen und etwas erleben. Kapitel 8, Vers 36 geht es dann weiter. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Philippus aber sprach, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er aber antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Jetzt kam dieses Erlebnis. Was für eine wunderbare Taufe. Das Erlebnis der Taufe, das nahm damals, und das ist heute nicht anders, so diese gesamte Dimension der Schöpfung ein. Eine Taufe erinnert uns an die Schöpfung Gottes, an den Schöpfungsbericht. Wie zu Beginn der Schöpfung, als das Urmeer die Erde bedeckte, nichts als Wasser zu sehen war und Ruach, der Geist Gottes, oder im Hebräischen ist das ja weiblich, die Geistin Gottes über dem Wasser schwebte. Und drittens, Gott sprach. Sein Wort, all das, was wir heute Welt oder Weltall nennen, schuf er durch sein Wort. So bekam es der Finanzminister auch in der Taufe zu erfahren. Der Geist war da und hatte Philippus zu ihm gebracht. Und ich denke mal, der Finanzminister war auch begeistert von dem, was er gehört hat. Das Wasser war in der Wüste auf einmal tief genug, um unterzutauchen. Das ist ja ein Wunder. Und das Wort Gottes klang in seinen Ohren nach, das er gelesen, gehört und durch Philippus ausgelegt bekam. Ich frage mich da immer, ob Philippus oder der Finanzminister je diese Dimension dieser Neuschöpfung des Menschen in der Taufe verstanden hat. Ich glaube es eher nicht. Wer von uns hat denn seine Taufe verstanden? Gottes Geist, sein Wort und sein Wasser, beziehungsweise mein Glaube an das Wasser, in dem sich Gottes Wort erfüllt, das macht doch aus jedem von uns eine Neuschöpfung, einen neuen Menschen. Man kann natürlich daraus auch ein Dogma machen oder ein Sakrament, aber eigentlich ist die Taufe etwas Wunderbares, was wir nie begreifen werden. Der Finanzminister hat insgeheim gehofft, damals Gott im Tempel zu Jerusalem zu finden und anzubeten. Er hoffte, ein kleines, vielleicht auch lieber ein großes Wunder zu erleben, das seinen schwachen Glauben stärken könnte. Erstaunlich, nicht? Sein Glaube wurde gestärkt durch das laute Lesen des Prophetenbuches Jesaja und durch das Bekenntnis des Philippus. Im lauten Lesen dieses alten Buches und der Predigt des Philippus begann sein Glaube zu wachsen. Das ist das Wunder dieser Geschichte. Das war die Vorbereitung auf die Begegnung mit Gott, das in der Taufe dann verbindlich festgemacht wurde und der Philippus, der Finanzminister und wir heute auch nie wieder vergessen werden. Gott bindet sich an sein Wort. Nun war der Finanzminister der Tempel, in dem Gott wohnte. In seinem Herzen wohnte Gott. Nichts anderes führte dazu, dass er fröhlich seinen Weg weiterzog, tiefes Glück empfand. Im Kapitel 8, Vers 38 lesen wir, als sie aber wieder aus dem Wasser ausstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich und damit endet dann auch die Geschichte. Der Finanzminister war überglücklich und erlebte das, was Jesus uns auch im Lukas-Evangelium schon angekündigt oder vorausgesagt hat. Wenn sie nicht hören auf Mose und die Propheten, werden sie auch nicht glauben, wenn einer von den Toten aufersteht. Der Finanzminister hat gehört und zu Herzen genommen, was er gehört hat. Wie oft suchen wir das Wunderbare? Das tolle Erlebnis, die heiligen Festzeiten im Jahr, wie Weihnachten, Ostern oder Pfingsten, um unseren Glauben zu stärken. Mancher investiert auch sehr viel Kraft und Zeit in die Vorbereitung dieser Höhepunkte. Mancher sucht, und das höre ich heute immer wieder, nach einer besonderen Taufe, nach einer Geistestaufe. Mancher möchte gerne in Sprachen, in Zungen reden. Mancher wandert jährlich ein Stückchen den Jakobsweg, um Gott näher zu kommen. Mancher geht ins Kloster, um Jesus zu begegnen. Mancher will eine göttliche Krankenheilung erleben. Oder ganz kühne hätten auch gern eine Auferstehung miterlebt. Alles tolle Erlebnisse, wenn sie uns von Gott geschenkt werden. Machen diese Erlebnisse den Glauben aus? Nein, sagt Jesus. Sie folgen dem Glauben, wenn sie notwendig sind. Jesus sagte seinen Jüngern, der Glaube wächst durch das Hören auf Mose und die Propheten. So unspektakulär haben wir es eigentlich nicht gerne. Aber nur das sagt Jesus Christus im Lukas-Evangelium. Von daher ist es doch eigentlich immer wieder mal ein Versuch wert, das Alte oder das Neue Testament laut zu lesen. Wenn es im Alltag mal wieder an Wundern fehlt, der Alltag eintönig und trist wird, dann kann man doch mal reinhören, wenn Ben Becker vielleicht das Alte Testament vorliest. Oder eine andere CD nimmt, wo Gottes Wort laut vorgelesen wird. Oder ich lese es selber laut in meinem Zimmer vor. Versuchen Sie das mal im Wohnzimmer, sitzend, laut die Bibel zu lesen. Es könnte sein, wenn das laute Wort Gottes den Raum um Sie herum erfüllt und die Grenzen zwischen der Umwelt und Ihnen, Ihrer Haut, Ihrem Ohr passiert, dass dies erstmal sehr gewöhnungsbedürftig ist. Es braucht schon einige Zeit, dass wir wieder uns ans laute Lesen der Bibel heranwagen. Gottes Wort sollen wir so oft wie möglich hören. Ist es nicht wunderbar, wie der Glaube gestärkt wird? Gottes Wort bezeugt uns die Liebe Gottes zu uns. Diese Aussage aus dem Lukas-Evangelium 16, Vers 31, das haben schon viele Menschen genutzt, um Gott ihren Gehorsam zu zeigen. Mich bewegt es jedenfalls, wenn ich sehe, wie ein laut die Bibel lesender Finanzminister in der Wüste zum Glauben findet. Kirchengeschichtlich, so schreibt es Pfarrer Westerheide in seinem Bundespfarrerbericht, ist es neu, dass wir die Bibel leise lesen. Erst seitdem jeder eine eigene Bibel hat, machen wir das. Die längste Zeit der Kirchengeschichte wurde die Bibel immer laut vorgelesen, da nicht jeder eine Bibel hatte. Die Welt ist heute laut, die Nachrichten oft negativ, aber das Bibellesen ist leise geworden. Empfehlenswert ist es auch, die Bibel zum Beispiel in der Bibelstunde in Rollen zu lesen. Einer liest den Erzähler, einer Jesus Christus, einer einen der Jünger oder so. So hat es uns Frau Seifert, unsere Pfarrerin, auch immer wieder mal schmackhaft gemacht. Eine gute Erfahrung, finde ich. Der Finanzminister hat es jedenfalls erlebt, was geschieht, wenn man Bibel, wenn man Gottes Wort laut liest und zuhört. Und Sie, wollen Sie das auch einmal erleben? Gegen die vernünftige Denkweise, ich will doch mit meiner Frömmigkeit niemanden belasten oder stören, da hilft mitunter nur die Probe auf Exempel. Wenn wir die Bibel wieder laut lesen und beten, Gott bitten uns, das Wort zu erläutern und mit anderen Christen uns über das Wort Gottes austauschen, dann wächst unser Glaube. Dann wird Jesus Christus auch wieder in mein Leben einziehen und den Alltag mitgestalten. Damit bereitet man den Weg Jesus Christus vor. Umgedreht sagt Jesus, wenn Sie nicht hören, Mose und die Propheten nicht auf Gottes Wort hören, dann werden Sie auch nicht glauben, wenn einer von den Toten aufersteht. Kein Wunder schafft das, was Gottes Wort in uns schafft bzw. offenbart. So möge Gott über sein Wort neu unser Herz immer wieder erreichen und uns als die auf seinen Namen Getauften lenken und leiten. Wir als seine Neuschöpfung haben Gott in unserer Nähe, in uns als seinen Tempel. Ihm Gott sei Lob und Dank dafür. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Thank you.
Der Gemeinde ist noch Folgendes bekannt zu geben. Noch einmal der Wochenspruch: Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Das Dankopfer, was wir jetzt gleich einsammeln, ist bestimmt für die Arbeitslosenarbeit. Wir laden ganz herzlich ein. Heute um 11 Uhr ist Kindergottesdienst. Am Montag um 19.30 Uhr Allianzgebet in der Kapelle. Dann ist derzeit immer noch keine Bibelstunde wieder. Das wird dann erst sein, wenn der Pfarrer aus seiner Kur wiederkommt, denke ich mal. Er ist also noch zur Kur und wird sich hoffentlich gut erholen und mit viel Kraft zurückkommen. Wir haben immer noch das Problem, dass wir mit variablen Öffnungszeiten unserer Kanzlei leben müssen. Das wird sich hoffentlich in der nächsten Zeit dann langsam wieder stabilisieren. Es ist ja jemand gefunden, der diese Arbeit weitermacht. Am nächsten Sonntag ist um 9.30 Uhr wieder Gottesdienst und um 11 Uhr Kindergottesdienst und Lämmergruppe. Dann lasst uns aufstehen und an unseren Verstorbenen denken. Verstorben ist Herr Gotthold Unger im Alter von 92 Jahren. Die Beerdigung war am vergangenen Dienstag auf unserem Gottesacker. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass dein Weg mit uns nicht an den Gräbern endet. Wir haben Gotthold Unger im Vertrauen auf unseren Herrn, der den Tod überwunden hat und uns das ewige Leben zusagt, zur letzten Ruhestätte in dieser vergänglichen Welt geleitet. Und wir erbitten nun für die Angehörigen, dass du sie segnest und tröstest und dass du sie gewiss machst über deine Wege mit ihnen. Wir loben dich, Herr, dass du unser Gott bist. Wir beten dich an, Herr, weil du uns hilfst, weil du tröstest und weil du uns einen lebendigen Glauben schenkst. So segne alle Betrübten durch deinen Sohn Jesus Christus. Amen. Vielen Dank. Thank you.
Herr Gott, himmlischer Vater, was wir bringen, haben wir von dir empfangen. Nimm diese Gaben an und segne sie. Gieß aus auf uns den Geist deiner unerschöpflichen Freigebigkeit, dass wir deine Gaben weitergeben an die Menschen, die deiner Liebe bedürfen. Lob sei dir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir wollen weiter beten. Allmächtiger Vater, du sprichst uns freundlich an mit Worten, die uns aufrichten. Hab Dank für deine Gegenwart, mit der wir jeden Tag rechnen dürfen. Du begegnest uns in Liebe und mit Verständnis. Deine Liebe übersteigt unsere Gedanken und unser Handeln. Wir bitten dich durch Jesus Christus, lehre uns lieben, wie du uns geliebt hast. Lass uns Versöhnung stiften und Brücken bauen, wo noch Gräben und Mauern Menschen trennen. Bewege unser Herz und unsere Sinne, damit wir uns in die Lage anderer Menschen versetzen können. Gib deiner Kirche und der Diakonie die Kraft und den Willen, die Not in unserem Land zu mindern. Der Einzelne kann oft wenig bewegen, aber gemeinsam und mit dir können wir als deine Kirche Veränderung bewirken. So nimm denn unsere Hände und führe uns. Und gemeinsam wollen wir beten, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun singen wir das letzte Lied. Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Thank you.
Ganz herzlichen Dank für diese wunderschöne Musik heute zum Gottesdienst. Danke auch Andreas Keller für die Predigt und das Ganze hindurch begleiten durch diesen Gottesdienst. Und nun wünsche ich uns allen einen gesegneten Sonntag und eine gute neue Woche.